Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Heute mit Christian von Stülpnagel. Moin und guten Abend. Heute ist zwar Ostersonntag, aber trotzdem wird Fußball gespielt. Unter anderem führt Stuttgart gerade mit 2:1 gegen Heidenheim. Warum es trotz sportlich guter Leistungen hinter den Kulissen des VfB brodelt, klären wir gleich. Außerdem, warum Dopingopfer aus der DDR in dieser Woche einen Rückschlag in ihrer Rehabilitation hinnehmen mussten. Warum es jetzt gleich 2 Regelwerke für sicheren Sport in Deutschland gibt. Und alles Wichtige zur Flandernrundfahrt in Belgien. Seit Jes Torup den Trainerposten beim FC Augsburg übernommen hat, läuft's bei den Schwaben. Mittlerweile stehen sie nicht mehr in der Abstiegszone, sondern auf Rang 7 in der Tabelle. Das 1:1 gegen die abstiegsbedrohten Kölner am Nachmittag war da fast schon eine Enttäuschung, berichtet Michael Küster.
Er war ziemlich geknickt nach dem 1:1 gegen den ersten FC Köln. Augsburgs Trainer Jes Torup hatte zuvor stürmende Schwaben erlebt, die sich am Ende aber einfach nicht belohnt haben.
Heute fehlt vielleicht das Glück, das Qualität, das weiß ich nicht, aber letztendlich haben wir nur einen Punkt und das tut mir leid.
Muss es ihm aber eigentlich nicht. Augsburg trotz vieler Chancen mit einer sehr, sehr reifen Leistung. Immer wieder angetrieben durch den überragenden Arne Meyer. Der Mittelfeldspieler war nicht nur wegen seines Führungstors Augsburgs Bester.
Wir haben alles nach vorne geworfen. Am Ende kannst du natürlich so ein Spiel auch nochmal verlieren, wenn du einen dummen Konter kriegst. Aber das haben wir dann auch gut wegverteidigt. Und ja, wir gehen mit gemischten Gefühlen heute nach Hause.
Stichwort Konter. Das war das Erfolgsrezept der abstiegsbedrohten Kölner, die nach einem sehenswerten Konter durch Davy Selke noch in der ersten Halbzeit zum Ausgleich kamen.
Ja, wir sind im Abstiegskampf. Wir brauchen Siege. Da brauchen wir nicht mehr drum rumreden. Wir sind jetzt in der entscheidenden Phase und wollten auch hier gewinnen, haben das leider nicht hinbekommen.
Am Ende blieb es in einem rasanten und mitreißenden Bundesligaspiel bei diesem 1:1, bei dem man festhalten muss, dass beide Mannschaften damit nicht wirklich zufrieden waren.
Und im zweiten Spiel des Abends führt Stuttgart gerade mit 2:1 gegen Heidenheim. Eigentlich läuft es also für den Tabellendritten. Trotzdem herrscht hinter den Kulissen ganz schön viel Unruhe. Fans fordern offen den Rücktritt des gesamten Vereinspräsidiums. Heute läuft da ein Ultimatum aus. Hintergrund ist die Abwahl vom Vereinspräsidenten Klaus Vogt vom Aufsichtsratsvorsitz der ausgegliederten Profifußballabteilung. Worum es bei dem Streit genau geht, darüber habe ich mit Johannes Holbein gesprochen, der das alles für den SWR verfolgt.
Also es geht um die Frage, wer hat eigentlich das Sagen beim VfB Stuttgart und konkret darum, wie viel Einfluss hat eigentlich der eingetragene Verein auf die Aktiengesellschaft AG, die sich um den Profifußball kümmert. 2017 gab es ja die Ausgliederung, es gab damals das Versprechen, dass der Präsident des eingetragenen Vereins gleichzeitig auch Vorsitzender des Aufsichtsrates ist in der AG. Aber jetzt vor ein paar Tagen wurde eben Klaus Vogt als solcher abgewählt. Und da haben natürlich die Mitglieder das Gefühl, okay, wir verlieren immer weiter an Einfluss. Und deshalb kocht gerade die Situation hoch.
Gegen wen richtet sich denn der Protest jetzt am allermeisten? Richtet der sich eher gegen die Investoren oder richtet der sich eher gegen das Präsidium des Vereins?
Also wenn man sich die Banner durchliest, die auch heute wieder im Stadion zu sehen waren, dann geht es schon darum, dass die Cannstatter Kurve fordert, dass das Präsidium zurücktritt. Das Vertrauen ist verloren gegangen. Aber die sind auch sehr kritisch mit den Investoren, mit dem gesamten Aufsichtsrat. Ich glaube, das große Problem ist, dass der VfB Stuttgart es nicht schafft, mit einer Stimme zu sprechen und es nicht schafft, glaubhaft zu machen, dass 50+1 lebt, dass der Verein wirklich 50+1 lebt. Und das ist das Problem. Aber man muss natürlich sagen, die Mitglieder haben am ehesten Einfluss auf das Präsidium, weil das wählen sie direkt. Und deswegen richtet sich auch ganz konkret die Kritik an das Präsidium.
Dabei hat doch eigentlich der Präsident Klaus Vogt unter der Woche gesagt, ja, wir müssen aufpassen, dass die Investoren nicht zu viel Einfluss haben und dass die Fans den Zugriff auf den Verein haben. Das ist doch eigentlich das, was die Fans immer hören wollen, oder?
Ja, eigentlich schon. Aber die Glaubwürdigkeit ist verloren gegangen. Und das liegt einfach daran, dass sich beim VfB Stuttgart ganz viele unterschiedliche Menschen zu Wort melden. Dass Klaus Vogt, und das ist jetzt ja im Prinzip belegt, dadurch, dass er eigene Stellungnahmen gibt, dadurch, dass er eigene Interviews führt, ohne Absprache mit den anderen beiden aus dem Präsidium, dass er im Prinzip separiert ist, isoliert ist. Und das ist genau das, was die Fans nicht wollen. Sie wollen ein starkes Präsidium, ein Präsidium, das sich für die Mitglieder einsetzt und nicht, dass der eine das sagt, der andere macht jenes. Und das wirkt dann eben auf viele Mitglieder so, als würde Klaus Vogt jetzt vielleicht so ein bisschen das Fähnchen in den Wind halten, als würde er jetzt genau das sagen, was Fans hören wollen, aber als würde er es eigentlich auch nicht wirklich leben.
Gibt es überhaupt jemanden, der aus Sicht der Fans gut bei der ganzen Situation wegkommt, also auf deren Seite die Fans sich stellen?
Die Fans sind im Prinzip nur auf der Seite der Mannschaft und auf der Seite von Sebastian Hoeneß. Ich glaube, das ist wirklich das, worauf die Fans aktuell stolz sind. Weil die Mannschaft so gut spielt, weil die Mannschaft historisch gut ist und weil Sebastian Hoeneß als Typ auch jemand ist, den die Fans gut finden. Aber was das ganze Präsidium angeht, was den Aufsichtsrat angeht, was den Vorstand angeht, mein Eindruck ist, dass die Fans einfach misstrauen. Dass die Fans einfach das Gefühl haben, sie können da keinem wirklich vertrauen. Aussagen, die getroffen werden, sind vielleicht schon 2 Wochen später nicht mehr gültig. Und deswegen gibt es da eigentlich keinen großen Gewinner. Nee.
Rainer Adrian und Christian Riedmüller, die mit im Präsidium des Vereins sitzen, die haben jetzt ja angekündigt, bei der nächsten Mitgliederversammlung im Juli die Vertrauensfrage stellen zu wollen. Besänftigt das die Fans in irgendeiner Art und Weise?
Nee. Also die Fans, es ist immer schwierig von den Fans zu sprechen, weil der VfB Stuttgart hat 95.000 Mitglieder. Ich kann nicht für alle sprechen. Aber ich sag mal, die organisiert sind, die mehr als 200 Gruppierungen und Fanclubs, die auch unterschrieben haben, diese Forderungen von der Cannstatter Kurve, die wollen nicht auf irgendeine Mitgliederversammlung warten, die wollen auch keine Vertrauensfrage, die wollen den Rücktritt. Dazu muss man sagen, die Vertrauensfrage ist als Instrument in der Satzung im Prinzip nicht festgehalten. Das ist jetzt nur deswegen von Riedmüller und Adrian so eingesetzt worden oder so vorgeschlagen worden, weil eine Abwahl eine Dreiviertelmehrheit bedeuten würde. Und das ist halt gar nicht so leicht zu bekommen. Das heißt, Riedmüller und Adrian wollen einfach die Vertrauensfrage stellen, wollen gucken, ob die Fans ihnen dann im Juli noch vertrauen. Und wenn dann zum Beispiel die Hälfte der Fans, also der Mitglieder sagt, nee, den vertrauen wir nicht mehr, dann würden die auch zurücktreten.
Welchen Ausweg gibt es denn jetzt erstmal aus diesem ganzen Dilemma, wenn eigentlich die Fans oder viele Fans sagen, wir müssen eigentlich einen kompletten Neustart in diesem Verein anfangen?
Es ist total schwierig. Ich habe mit verschiedenen Juristen gesprochen und die sagen mir, ein Rücktritt von allen drei, also vom kompletten Präsidium, ist eigentlich in der Satzung gar nicht vorgesehen und könnte auch echt im Chaos enden. Dann hat der Vereinsbeirat wieder so ein Gremium, größere Macht, der steht, so hört man, auch Vogt positiv gegenüber, zumindest zu teilen. Also im Prinzip, wenn jetzt alle drei wirklich zurücktreten würden, dann könnte das ganz schön chaotisch werden. Der Ausweg, den ich jetzt sehe, ist tatsächlich diese Mitgliederversammlung im Juli abzuwarten, dann abzuwarten, was bei der Vertrauensfrage rauskommt und dann im Zweifel eben Abwahlanträge zu stellen und das Präsidium abzuwählen. Das ist das, was ich als Lösung sehe. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass die Cannstatter Kurve damit jetzt so zufriedenzustellen ist. Ich glaube, was wirklich wichtig ist in Zukunft beim VfB Stuttgart, ist, dass es wieder gelingt, mit einer Stimme zu sprechen und transparent zu sein und die Mitglieder wirklich ernsthaft und ehrlich einzubinden.
Sagt Johannes Holbein über den aktuellen Streit hinter den Kulissen des VfB Stuttgarts. Und wie man gehört hat, ist er nah dran am VfB. Zum Zeitpunkt unseres Gesprächs war er im Stuttgarter Stadion. Dort steht es mittlerweile 2-2. Die Meisterschaften der Bundesliga, die dürfte ja mittlerweile so gut wie entschieden sein. Bayer Leverkusen hat da jetzt 13 Punkte Vorsprung auf Verfolger Bayern. Ähnlich sicher dürfte der FC St. Pauli am Ende dieser Saison in die erste Liga aufsteigen. Die Hamburger haben nach dem 2-1 gegen Paderborn heute 11 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Vom Spiel berichtet Henrik Lückhoff.
Der FC St. Pauli kommt dem Ziel erste Liga immer näher. Unterm Strich war es ein souveräner Auftritt der Hamburger gegen Paderborn. Schon in der 9. Minute lag der Ball zum ersten Mal im Netz. Der Treffer von Kämlein zählte aber wegen einer knappen Abseitsstellung nicht. In der 32. Minute erzielte Hartl dann per Lupfer das verdiente 1-0. Paderborn fand offensiv so gut wie gar nicht statt. Quasi mit Wiederanpfiff traf Ritzka dann von der Strafraumkante zum 2-0. Es schien auf einen ungefährdeten Sieg hinauszulaufen. Bis Grimaldi nach einer knappen Stunde aus dem Nichts den Anschluss für Paderborn erzielte. Danach wurden die Ostwestfalen aktiver, schwächten sich aber selbst. Torschütze Grimaldi sah rund eine Viertelstunde vor Schluss gelb-rot und St. Pauli spielte die Führung in Überzahl über die Zeit.
Stadtrivale HSV muss hingegen weiter um den ersehnten Wiederaufstieg in Liga 1 zittern. Gegen Fürth reichte es heute nur zu einem 1-1. Oliver Thumauer.
Tag der Sonntagsschüsse in Fürth. Lange tat sich der HSV schwer, dem Spiel den Stempel aufzudrücken. Da wirkte das Traumtor von Miro Muheim, das er in der 56. Minute für die Hanseaten erzielte, wie eine Erlösung. Denn im Anschluss hatten die Gastgeber praktisch nichts mehr zu bestellen und die Hamburger wirkten über 20 Minuten wirklich wie eine Spitzenmannschaft. Aber auch Fürth hatte mit Jermaine Kunzbruch einen Traumtorschützen, der in der 77. Minute ausglich und die Franken wieder ins Spiel brachte. Fürth beendet mit diesem 1-1 eine schwarze Serie von 3 Niederlagen am Stück und landet einen Teilerfolg. Für den HSV ist dieses Unentschieden erstmal ein herber Rückschlag, denn alle anderen Mannschaften im Aufstiegsrennen haben Siege eingefahren und somit ist für den HSV momentan sogar Platz 3 erstmal weg.
Dort steht jetzt nämlich Düsseldorf. Am anderen Tabellenende tut sich ein anderer Traditionsverein ähnlich schwer. Der FC Schalke bleibt weiter akut abstiegsgefährdet nach dem 0-0 gegen Karlsruhe heute, das Luise Kropf gesehen hat.
In der ersten Halbzeit war Schalke die bessere Mannschaft. Gelegenheiten, um in Führung zu gehen, gab es genug. Zum Beispiel setzte Keke Topp kurz nach Anpfiff einen Kopfball knapp am Tor vorbei. Ove Jahn scheiterte 3 Meter freistehend vor dem KSC-Keeper. In der zweiten Halbzeit war dann Karlsruhe das bessere Team, aber auch die konnten das Tor nicht treffen. Und so ist das 0:0 Unentschieden eigentlich leistungsgerecht. Diskussionen gab es noch um ein Handspiel in der Schlussphase, das keinen Elfmeter für Schalke zur Folge hatte. Königsblau war mit der Entscheidung unzufrieden. Der KSC konnte das nach Abpfiff selbstredend nachvollziehen. Schalke hat aktuell 3 Punkte Abstand auf den direkten Abstiegsplatz. Der nächste Gegner heißt Hannover 96.
Und angesichts der prekären Lage bei Schalke wächst die Unruhe im Verein. Torjäger Simon Terodde will sich davon aber nicht beeinflussen lassen. Für ihn zählt der Support der Fans.
Klar, es ist nicht einfach, aber wenn man dann hier reinläuft ins Stadion und man merkt die Unterstützung der Fans hier, dann ja, es ist egal, was außen drum ist. Wir spielen hier Fußball, das ist jedes Mal ein Genuss, hier einzulaufen. Und das hat man, glaube ich, auch am Ende gesehen, dass da keine Pfiffe kamen, sondern Unterstützung bis zum Ende. Und darauf sollten wir uns konzentrieren, nicht auf die Sachen, die neben dem Platz laufen.
Schalkes nächster Gegner, Hannover 96, hat sich heute schon einmal warm geschossen für das Duell kommende Woche mit einem 3:0 gegen Magdeburg. Jan Günther.
Das war ein ausgezeichneter Auswärtsauftritt von Hannover 96. Die Niedersachsen kamen über die gesamte Spieldauer zu guten Torgelegenheiten und konnten 3 davon verwerten. 29. Minute, der Schlenzer von Yannick Dehm von links in die rechte Torecke. Sein erster Treffer für 96. Nach dem Seitenwechsel hatte Hannover Glück, als Magdeburg 2-mal den Pfosten traf. In der Schlussphase dann erst ein Solo von Seimo Roya. Der Japaner erzielte bei seinem Comeback nach Verletzungspause das 2:0. In der Nachspielzeit erhöhte der eingewechselte Cedric Teuchert noch auf 3:0. Nach 4 Spielen ohne Sieg holt Hannover also mal wieder 3 Punkte.
Und am Tabellenende hatte heute Osnabrück mal wieder etwas zu jubeln. Gegen Wiesbaden gab es einen 1:0-Sieg, den Daniel Hör gesehen hat.
Erst mussten sie zittern, dann konnten sie feiern. Der VfL Osnabrück siegt im Aufsteigerduell mit dem SVW in Wiesbaden durch ein feines Solo von Conte in der 31. Minute mit 1:0. Dass der Sieg am Ende auch Bestand hatte, ist aber Torhüter Philipp Kühn zu verdanken, der gegen anlaufende Wiesbadener in der zweiten Hälfte gleich mehrfach glänzend parierte und Glück hatte, dass der vermeintliche Ausgleich durch Vukotic wegen Foulspiels nicht anerkannt wurde. Im nächsten Heimspiel gegen Greuther Fürth muss Osnabrück auf Michael Cuisans verzichten. Der Franzose flog in der Schlussminute wegen Zeitspiels und Meckerns mit Gelbrot vom Platz.
Und beim Frauenfußball stand heute das 2. Halbfinale im DFB-Pokal an. Und dass Favorit FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt ins Elfmeterschießen musste, damit hätten sie wohl selber nicht gerechnet. Taufik Khalil.
Die Frauen des FC Bayern München und die Frauen von Wolfsburg bestreiten in diesem Jahr das Pokalfinale im Kölner Stadion. Denn die Münchnerinnen setzen sich im Elfmeterschießen mit 4:2 durch gegen die Frauen von Eintracht Frankfurt 1:1 nach 120 und mehr Minuten. Die Münchnerinnen schon nach 4 Minuten durch Stanway Handelfmeter in Führung in der 18. Minute. Dann Reuteler mit dem Ausgleich. Die Münchnerinnen tun sich danach lange schwer. Es fällt ihnen wenig ein, ab und zu mal eine Chance, aber sie machen nichts draus. Erst im Elfmeterschießen zeigen sie ihre ganze Klasse. Vor allen Dingen, weil ihre Torfrau Maria Luisa Groß ein fantastisches Elfmeterschießen hinlegt und hier gleich 3 Elfmeter der Frankfurterinnen pariert.
Und nach den Halbfinals bei den Frauen stehen unter der Woche die Halbfinals bei den Männern an. Am Dienstag empfängt Saarbrücken Kaiserslautern und am Mittwoch spielt Leverkusen als letzter verbliebener Bundesligist gegen Düsseldorf. In einigen Ländern der Welt könnten diese Spiele dann frei im Internet empfangen werden über einen sogenannten Fast Channel. Was dahinter steckt und warum der DFB in dieser Hinsicht sogar ein Vorreiter ist, Piet Kreuzer.
Der Verkauf von Medienrechten im Fußball stößt derzeit an seine Grenzen. Besonders auf den internationalen Märkten ist es sehr schwierig, in allen Ländern Abnehmer für die Rechte zu finden. In dieser Situation geht der Deutsche Fußballbund neue Wege.
Also wir merken immer mehr, dass das alte Lizenzmodell, heißt einen dicken Scheck gegen exklusive Rechte, immer weniger funktioniert.
Sagt Kai Damholz, Abteilungsleiter Medienrechte bei der DFB Marketing GmbH. Und kündigt deshalb den Launch des Fast-Channels DFB Play TV für die internationalen Märkte an. Das FAST steht für Free Ad-Supported Streaming, also in etwa kostenloses werbefinanziertes Streaming. Der DFB baut einen eigenen Kanal auf, über den ausländische Fans kostenlos und ohne Abo Spiele der DFB-Wettbewerbe verfolgen können. Damit soll in den Ländern, in denen gar keine oder keine exklusiven Lizenzen für DFB-Wettbewerbe verkauft worden sind, neue Erlöse generiert werden.
Vor allem in Ländern, in denen das kein Must-Have-Produkt ist. Ich rede jetzt vom DFB-Pokal. Ne? Aber natürlich gilt es auch für andere Rechte, die auf dem Fast-Channel laufen werden, wie teilweise Frauennationalmannschaft, die Junioren-Bundesligen, der Junioren-Pokal, der DFB-Pokal der Frauen, die dritte Liga, also Highlights der Nationalmannschaften.
Es gibt Vorbilder, wie etwa FIFA Plus oder die Pay-TV-Angebote einiger Clubs.
Also wir können uns orientieren an einigen bestehenden Businessmodellen, aber wir sind relativ weit vorne, was den Bereich Fast Channel und App angeht, wenn es um Verbände geht.
Meint Damholz. Als die Paramount-Tochter Pluto TV vor einigen Jahren in den USA die ersten Fast Channels gründete, herrschte große Skepsis. Kostenloses, werbefinanziertes Fernsehen, ein totes Geschäftsmodell, war die vorherrschende Meinung.
Die Leute haben sich geirrt, wenn man sich ansieht, wie sich das Geschäft in den USA entwickelt hat. Pluto TV ist jetzt ein Milliardengeschäft. Wir unterhalten 80 Millionen Nutzer. Und eine Menge großer Streaming-Anbieter ist jetzt in dem Geschäft dabei. Es ist unglaublich zu sehen, dass dies tatsächlich ein Geschäft für Pluto TV geworden ist. Aber wir sind auch Pioniere in einem neuen Segment dieser Branche.
Sagt Pluto-Generalmanager Olivier Jollet. Neben dem Marktführer gibt es auch weitere Aggregatoren wie Zattoo oder Waipu TV. Das sind Plattformen, die Angebote anderer Anbieter präsentieren. Aber auch Streaming-Plattformen wie DAZN, Telekommunikationsunternehmen oder Gerätehersteller wie Samsung sind potenzielle Abnehmer für DFB Play TV. Ergänzt wird der Fast Channel von der App DFB Play.
Die App hat den Vorteil, dass wir den Content auf jedes Land genau aussteuern können.
Denn die Inhalte auf dem Channel können nicht auf die verschiedenen Märkte abgestimmt werden. Der Content ist für alle Märkte gleich. Der kleinste gemeinsame Nenner ist im Fall von DFB Play TV der DFB-Pokal. Im Fall der Frauenbundesliga beispielsweise sind die Rechte in einige Märkte verkauft worden, in denen es aber keinen Lizenznehmer für den Pokal gibt. Dort kommt dann die App zum Zuge. Für die Zukunft ergeben sich andere Perspektiven beim Verkauf der Medienrechte. So kann der Fast Channel auch in die traditionellen Ausschreibungen integriert werden.
Es kann aber auch sein, dass es als Verhandlungstool gilt, sozusagen, okay, du zahlst mir nicht den vollen Preis für exklusive Rechte, den ich haben möchte. Dann wollen wir aber entweder parallel oder in Teilen selber anbieten können.
Sagt Kai Damholz vom DFB. Der finanzielle Aufwand ist überschaubar. Die technischen Kosten für einen solchen Channel liegen im niedrigen sechsstelligen Bereich.
Also wie bereits gesagt, es geht jetzt nicht um Gewinnmaximierung, es geht darum, den Content bereitzustellen für alle Fans weltweit. Es geht darum, mit den Lizenznehmern interessante Hybridmodelle zu stricken. Es geht darum, unseren Sponsoren Fläche anzubieten, neue Werbemöglichkeiten, neue Kundenbindungsmaßnahmen, neue Messages senden zu können.
Ein Weg, den auch andere Verbände bald bestreiten könnten. Als die Super League ihr jüngstes Konzept vorgestellt hat, war ein zentrales Versprechen kostenloses werbefinanziertes Streaming für alle Fans über Fast Channels.
Ob die Super League aber kommt, ist weiter fraglich. Über die Vermarktungsstrategie dahinter hat Piet Kreuzer berichtet. Und in Stuttgart hat Heidenheim mittlerweile das Spiel gedreht durch zwei Tore von Tim Kleindienst. Es steht 2:3 und es laufen die letzten Sekunden der Nachspielzeit. Sobald der Spielbericht da ist, werden wir ihn hier hören. Ich persönlich, ich habe die DDR nicht mehr kennengelernt. Ich bin nach der Wende geboren. In diesem Jahr feiern wir 34 Jahre Wiedervereinigung. Und trotzdem ist die Aufarbeitung des Unrechtsregimes immer noch nicht abgeschlossen. Das gilt zum Beispiel auch für Betroffene des DDR-Staatsdopings, mit dem Sportler in der DDR zu Höchstleistungen gespritzt wurden. Die Opfer, die kämpfen immer noch um eine angemessene Anerkennung und das auch vor Gericht. Da hat es unter der Woche eine Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig gegeben. Es ging um die verwaltungsrechtliche Rehabilitierung als Dopingopfer, ein erster Schritt hin zu einer regelmäßigen Entschädigung der Dopingopfer. Das Gericht hat dies aber abgelehnt, weil das Staatsdoping keine politische Verfolgung und keine Willkür im Einzelfall gewesen sei. Über dieses Urteil habe ich mit der SED-Opferbeauftragten beim Deutschen Bundestag gesprochen, mit Evelyn Zupke. Von ihr wollte ich wissen, was das Urteil aus Leipzig jetzt bedeutet.
Ich sage mal so, das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes zeigt ja einfach die Grenzen unserer aktuellen Gesetzeslage auf. Es wird ja auch durchaus in den einzelnen Bundesländern ganz unterschiedlich betrachtet. Aber ganz klar ist ja, dass die Dopingopfer eben durch das SED-Regime missbraucht wurden und ihre Gesundheit wurde für den Medaillenhunger der SED-Führung geopfert. Und Zugang zu Hilfen bleiben ihnen aber eben verwehrt, da die Rehabilitierungsgesetze eben bisher vor allem politisch Verfolgte berücksichtigen. Aber die Sportgeschädigten sind natürlich nicht politisch verfolgt, aber aus meiner Sicht politisch missbraucht. Und deswegen brauche es, um ihnen zu helfen, effektiv helfen zu können, eine Gesetzesänderung. Und deswegen liegt für mich der Ball jetzt wirklich bei der Bundespolitik.
Sie haben ja selber auch schon einen Vorschlag gemacht, der beim Justizministerium liegt. Woran scheitert das bisher?
Also es scheitert insgesamt daran, für alle Betroffenen von SED-Unrecht, von politischer Verfolgung, dass es schwer ist, die Kausalität des Erlebten mit den heutigen Gesundheitsschäden, also diese Kausalität herzustellen. Das liegt eben auch daran, dass die Erlebnisse mehr als Jahrzehnte zurückliegen und dann einfach neuere Ereignisse für die heutigen Gesundheitsschäden verantwortlich gemacht werden. Zum Beispiel eine Scheidung, ein Arbeitsplatzverlust oder dergleichen. Und deswegen setze ich mich bei den Dopingopfern zum Beispiel eben dafür ein, dass sie auch namentlich in den Rehabilitierungsgesetzen genannt werden. Mit einer expliziten Nennung im Gesetz sorgen wir für Klarheit und die Ungleichbehandlung in den Ländern könnte eben auch enden. Und auf der Grundlage der erfolgreichen Rehabilitierung könnten die Betroffenen dann die Anerkennung ihrer Gesundheitsschäden beantragen. Und hier schlage ich der Politik generell eine Vereinfachung des Verfahrens vor. Aktuell werden eben jahrelange Verfahren geführt, um zu klären, ob ein Zusammenhang zwischen der Repression und heutiger Erkrankung besteht. Und das kann man wirklich einfacher machen. Nämlich so habe ich es auch dem Justizministerium und der Bundespolitik vorgeschlagen, wie bei den im Auslandseinsatz geschädigten Soldaten. Hier gibt es eine Liste von schädigenden Ereignissen, wie die Verwicklung in eine Kampfhandlung zum Beispiel, und eine Liste von anerkannten Krankheiten, wie zum Beispiel PTBS, Angststörungen oder dergleichen. Und wenn man beides bei den Betroffenen nachweisen kann, dann bedarf es eben keiner weiteren Prüfung mehr. Und aus meiner Sicht kann dieses Modell eben auch auf die SED-Opfer übertragen werden. Und wenn es gelingen sollte, die Betroffenen von DDR-Zwangsdoping mit in die verwaltungsrechtliche Rehabilitierung aufnehmen zu können, dann würde das für die eben auch gelten.
Sind Sie zuversichtlich, dass das so angenommen wird?
Na, mit der Zuversicht halte ich mich mal ein bisschen zurück, bis es Ergebnisse gibt. Das sind ja zähe Prozesse in der Politik. Ich bin in intensiven Gesprächen auch zu anderen Dingen. Aber diese Anerkennung der verfolgungsbedingten Gesundheitsschäden ist für mich eben eines der wichtigen Sachen, weil ich weiß, wie viele Menschen über Jahre oder auch Jahrzehnte leiden in diesem Prozess und teilweise auch retraumatisiert werden. Und am Ende, selbst wenn sie dann einmal einen Erfolg verzeichnen, so auch fertig sind, dass sie eigentlich danach manchmal auch noch kränker sind, wie als sie waren zu Beginn des Prozesses.
Werden die Opfer des DDR-Staatsdopings also gerade zu einem weiteren Opfer, diesmal der Justiz und der Gesetzgebung in der Bundesrepublik?
Ja, ich würde es mal so sagen, das Problem ist wirklich, die Unrechtsbereinigungsgesetze sind ab Anfang der 90er Jahre darauf ausgelegt worden, den Opfern staatlicher politischer Verfolgung gerecht zu werden. Und da ging man natürlich erstmal von den klassischen Opfergruppen aus, also politische Haft, dann kamen nach mehreren Novellierungen die Jugendwerkhöfe, die Spezialkinderheime hinzu. Und das ist natürlich schwierig mit dieser politischen Verfolgung, weil politisch verfolgt waren eben die Dopingopfer nicht, aber politisch missbraucht. Und das muss man natürlich in der Politik auch ganz stark diskutieren und sagen, wie war das denn damals? Also es gab ja die Geheimakte Doping zum Beispiel, Staatsplan 14.25, ein ganz gelenktes Dopingprogramm. Man kann das ja nachweisen, dass der Staat das ganz bewusst eben gemacht hat und ganz wissentlich eben die Menschen auch geschädigt hat und das einfach Menschenmaterial gewesen ist, um die sogenannte Überlegenheit des Sozialismus der Welt zu beweisen. Und in diesem Kontext natürlich gibt es ja zahlreiche Dokumente, die auch ein geschlossenes System offenbaren, also zwischen Ärzten, Forschern, Trainern und so weiter. Und das müsste aus meiner Sicht eigentlich ausreichen, um darzustellen, wie die Menschen da behandelt wurden, dass es eben politischer Missbrauch war. Und ich denke, die Rehabilitierungsgesetze haben sich immer weiterentwickelt und wurden angepasst. Und das ist hier natürlich nochmal ein besonderer Schritt. Aber aus meiner Sicht gehören die Dopingopfer dort unbedingt mit rein, weil ich finde es auch viel einfacher, diese in das Gesetz mit aufzunehmen, als jetzt noch ein neues Gesetz zu erfinden. Und ich glaube, dass die Dopingopfer, die ja auch gerade als Kinder und Jugendliche schon missbraucht wurden, dass diese Menschen ein Recht darauf haben, dass es auch von der Gesellschaft gesehen wird, dass es anerkannt wird, dass ihnen dieses staatliche Unrecht widerfahren ist.
Insgesamt, wie weit sind wir bei der Aufarbeitung des Staatsdopings in der DDR? Wenn wir mal auf die Uhr schauen, wir haben das Jahr 2024, die DDR ist jetzt schon seit einigen Jahren Geschichte.
Ja, es gibt ja Studien. Es gibt eine Studie der Universität in Rostock zu den Dopingopfern. Und dort wird auch ganz deutlich belegt, dass die Schäden so sind, dass die Dopingopfer im Durchschnitt 10 bis 12 Jahre kürzer leben als der Bevölkerungsdurchschnitt. Es gibt eine Studie in Thüringen, die die Auswirkungen Staatsdopings belegt. Und natürlich, man kann immer sagen, es ist schon so lange her, es ist zu spät. Aber ich denke, ich freue mich immer über alles, was aktuell noch passiert, dass man den Menschen, die jetzt betroffen sind und eben teilweise auch in prekären finanziellen, materiellen Situationen leben, auch gerade Altersarmut, Stichwort, dass man denen auch noch helfen kann.
Das heißt, die Informationen liegen auf dem Tisch. Jetzt ist es an der Politik daran, diese Informationen in Gerechtigkeit umzuwandeln.
Ich denke auch, die Informationen sind da, wir haben das Wissen und ich finde es einen logischen Schritt, dort jetzt auch für die Betroffenen endlich ins Handeln zu kommen. Und solange es noch nicht vorbei ist, also solange man noch nichts Negatives hört, hoffe ich einfach immer weiter und kämpfe auch immer weiter dafür.
Erklärt die SED-Opferbeauftragte beim Deutschen Bundestag Evelyn Zupke. Mehr Beiträge und Interviews zum Staatsdoping in der DDR finden Sie auch in unserer DLF-Audiothek-App. Kinder, Jugendliche, Erwachsene im Leistungs- und Breitensport sollen in ihrem Sportumfeld sicher sein. Sie sollen geschützt werden vor physischer, psychischer und sexualisierter Gewalt. Nach dem Willen der Bundesregierung sollen diese Schutzaufgaben zentral und unabhängig übernommen werden von einem Zentrum für Safe Sport. Die Grundlage dafür soll ein Rechtsgutachten und ein Entwurf für einen Safe Sport Code sein. Beides haben die unabhängige Athletenvertretung Athleten Deutschland und der Deutsche Olympische Sportbund DOSB mit Unterstützung des Bundesinnenministeriums bei einer Frankfurter Anwaltskanzlei in Auftrag gegeben und in der vergangenen Woche vorgestellt. In der kommenden Woche veröffentlicht jetzt das Institut für Sportrecht der Sporthochschule Köln auch einen Safe Sport Code. Die Ergebnisse eines Forschungsprojektes gemeinsam mit dem Deutschen Turnerbund und der Deutschen Reiterlichen Vereinigung. Warum diese Parallelität? Über Gemeinsamkeiten und Unterschiede Andrea Schültke.
Nun liegen zwei Regelwerke vor, mit unterschiedlichen Ausgangspositionen, aber letztendlich mit dem gleichen Ziel.
Jeder möchte interpersonale Gewalt verbieten und ahnden,
stellt Caroline Bechtel von der Sporthochschule Köln fest. Sie hat gemeinsam mit Martin Nolte, dem Leiter des Instituts für Sportrecht, einen Muster-Safe-Sport-Code für Spitzensportverbände erarbeitet. Ein Forschungsprojekt im September 2022 beantragt, ein halbes Jahr später ging es los. Das Ziel?
Eine rechtssichere und funktionierende Rechtsgrundlage zu schaffen, damit man zum einen Verstöße erstmal definiert und feststellen kann und dann diese zu ahnden, zu sanktionieren.
Ein Forschungsprojekt für die Praxis, denn es gab zwei Kooperationspartner, den Deutschen Turnerbund und die Deutsche Reiterliche Vereinigung FN. Zwei der 10 mitgliederstärksten Sportverbände in Deutschland. Mit insgesamt mehr als 5,5 Millionen Mitgliedschaften in ihren Vereinen repräsentieren sie etwa ein Fünftel des organisierten Sports in Deutschland. Konstanze Winter ist Justiziarin der Deutschen Reiterlichen Vereinigung. Die hat in den vergangenen Jahren ihr Regelwerk mehrfach angepasst in Bezug auf die Sanktionen von sexualisierter Gewalt im Pferdesport und dabei erkannt,
dass das nicht das gesamte Thema sein kann, sondern dass es andere Gewaltformen gibt, die im Sport auch nichts verloren haben und für die wir auch geeignete Regeln brauchen.
Ganz allgemein sind das diejenigen Verstöße im Sport, die möglicherweise nicht strafrechtlich relevant sind, aber durch das Sportregelwerk erfasst und geahndet werden können. Etwa wenn Personen im Sport ihre Macht ausnutzen und seelische Gewalt ausüben, indem sie Athletinnen und Athleten zum Beispiel anschreien, beschimpfen, mit Worten erniedrigen. Oder durch körperliche Gewalt, etwa in Form brutaler Trainingsmethoden, Essens- und Wasserentzug oder Ähnliches. Was er als Verstoß auffasst, muss jeder Verband für sich selbst festlegen und so sportartspezifische Einzelheiten berücksichtigen. Ist das geschehen, geht es an die Umsetzung des Regelwerks. Justiziarin Konstanze Winter sieht da eine große Herausforderung.
Die Pferdesportlerinnen und Pferdesportler, die Trainerinnen und Trainer, die Vereinsmitglieder, die Vereinsvorsitzenden, all diese müssen sich dem Regelwerk unterwerfen.
Heißt, das Regelwerk anerkennen. Zusätzlich hält die FN fest,
dass man offen ist für das Tätigwerden anderer, dritter, neutraler Stellen wie dem Zentrum für Safe Sport, Das ist explizit in dem Code auch angelegt.
Konstanze Winter weist aber auch darauf hin, dass sich dann alle Mitglieder in Reitvereinen zusätzlich auch noch dem Code eines Safe-Sport-Zentrums unterwerfen müssten. Also etwa dem Safe-Sport-Code, mit dessen Entwurf die Interessenvertretung Athleten Deutschland und der Deutsche Olympische Sportbund eine Frankfurter Anwaltskanzlei beauftragt haben. Es ging um Antworten auf Fragen, die aufgetaucht waren im sogenannten Stakeholder-Prozess. Ein vom Bundesinnenministerium moderiertes Diskussionsverfahren mit zahlreichen Beteiligten in vielen Runden auf dem Weg zu einem unabhängigen, übergeordneten Zentrum für Safe-Sport. Das soll nach aktueller Planung vielfältige Aufgaben zum Schutz von Athletinnen und Athleten im Leistungs- und Breitensport übernehmen. Nun hat die Anwaltskanzlei ein knapp 300 Seiten umfassendes Gutachten vorgelegt, mit rechtlichen Grundlagen und Verfahrensregeln, wie ein geplantes Zentrum für Safe Sport mit welchen Aufgaben rechtssicher an den Start gehen kann. Und auch einen auf das Zentrum ausgerichteten Safe Sport Code. Caroline Bechtel von der Sporthochschule Köln stellt fest, als sie vor anderthalb Jahren ihr Forschungsprojekt beantragt hätten, hätte das Diskussionsverfahren, der sogenannte Stakeholder-Prozess über ein Zentrum für Safe Sport, noch gar nicht begonnen.
Wir haben das völlig unabhängig davon entwickelt, sind innerhalb der Strukturen und Regelwerke der Verbände eben geblieben, unserer Kooperationspartner.
Dass Athleten Deutschland und der DOSB in einem Gutachten rechtliche Grundlagen für die diversen Aufgaben und Verfahren eines Zentrums für Safe Sport geklärt haben wollten, ist für die Wissenschaftlerin nachvollziehbar. Ihr geht es um den Auftrag für den Safe Sport Code.
Wir haben nie so richtig verstanden, warum dieser zweite Code überhaupt beauftragt wurde, in dem Wissen, dass unser ja schon erarbeitet wird.
Maximilian Klein von Athleten Deutschland, einem der Auftraggeber des zweiten Codes, hat vor einigen Tagen in Richtung Forschungsprojekt gesagt:
Wir hatten unsererseits immer auch die Notwendigkeit gesehen und auch die Bereitschaft signalisiert, sich da auch frühzeitig abzustimmen. Das war im Laufe des Prozesses so nicht möglich, aber wir halten es eben weiterhin für wichtig, dass man jetzt eben die Ergebnisse im weiteren Verlauf würdigt und auch übereinander legt.
Ihr Forschungsprojekt sei zunächst den beiden Kooperationspartnern verpflichtet gewesen, betont Caroline Bechtel. Und bei einem Austausch mit dem Kanzleiteam sei die unterschiedliche Aufgabenstellung und die unterschiedliche Konzeption schnell klar geworden.
Die Arbeit, die geleistet haben, das erkennen wir alles an. Das ist gar nicht die Frage. Wir fragen uns, wie soll es jetzt weitergehen und was ist unsere Aufgabe dabei? Und wir wollen halt nicht, dass wir als wissenschaftliches Alibi dann irgendwie für irgendeine Lösung, hinter der wir nicht stehen, dann verwendet werden.
Jetzt gibt es also zwei Safe-Sport-Codes. Und nun? Das muss nach Ansicht vieler jetzt das Bundesinnenministerium beantworten. Wir haben das BMI kontaktiert und auf insgesamt 10 Fragen zum weiteren Vorgehen diese Antwort bekommen.
Wir sind derzeit im Gespräch mit allen Beteiligten, um das weitere Vorgehen abzustimmen. Die beiden Vorschläge für Safe Sport Codes sind wichtige Diskussionsbeiträge, die jetzt mit allen Stakeholdern, insbesondere den Vertreterinnen und Vertretern der Betroffenen, erörtert werden. Für die Gründung des Zentrums für Safe Sport halten wir an der bisherigen Zeitplanung fest.
Der Plan des Bundesinnenministeriums sieht vor, das Zentrum soll im kommenden Jahr in die Startphase gehen. In welchem Rahmen und mit welchen Aufgaben scheint angesichts der aktuellen Situation völlig unklar. Laut Sportjuristin Caroline Bechtel hat der Deutsche Turnerbund bereits entschieden, den Safe Sport Code des Forschungsprojekts umsetzen zu wollen.
Das war ein Beitrag von Andrea Schütke. Und nach einer langen Nachspielzeit ist auch das Spiel in der Fußball-Bundesliga zwischen Stuttgart und Heidenheim vorbei. Am Ende war es nochmal turbulent und es steht ein 3:3. Detlef Lindner.
Ein völlig verrücktes Spiel, hat für Wahnsinn und viel Spannung gesorgt. Ausverkauftes Haus, 60.000 Zuschauer. Und Stuttgart spielte Kombinationsfußball, erste Sahne. 2:0, die schnelle Führung, Gyarazi und Stiller mit den Toren. Dann in der zweiten Halbzeit dicker Fehler von VfB-Keeper Alexander Nübel, der nicht sicher wirkte. Ein Bruch im Spiel des VfB Stuttgart. Und dann kam tatsächlich Tim Kleindienst zu 2 Treffern. Kleindienst mit dem 2:2 und 3:2 die Führung. Und erst in der ganz späten Nachspielzeit, über 8 Minuten Nachspielzeit, Undav aus der Drehung zum umjubelten 3:3 Ausgleich für den VfB Stuttgart. Dovedan, Heidenheims Mittelfeldspieler, sah kurz davor auch noch die rote Karte. Eine Wahnsinnspartie endet letztendlich, ohne dass jemand jubelt, 3:3.
Und gerade begonnen hat noch die Partie zwischen Bochum und Darmstadt. In der Handball-Bundesliga haben heute unter anderem die Rhein-Neckar-Löwen mit 33-29 gegen Göppingen gewonnen und Kiel mit 28-27 gegen Lemgo. Und Tabellenführer Füchse Berlin hat sich mit dem 32-30 gegen die HSG Wetzlar ebenfalls durchgesetzt, allerdings ganz schön knapp. Tabea Kunze.
Die Füchse Berlin hatten gegen den Tabellenelften HSG Wetzlar mehr Mühe, als sie selber erwartet hatten. Das gestand Füchse-Kapitän Paul Drucks im Anschluss an den 32-30 Heimsieg. Zur Pause lagen die Berliner nur mit einem Tor vorne. Zu Beginn der zweiten Hälfte ließen sie die Gäste aus Wetzlar sogar bis auf 2 Tore davonziehen. Dank ihrer individuellen Klasse konnten die Berliner das Spiel vor 7.300 Zuschauern allerdings drehen. Ein Hauptdarsteller dabei war wieder einmal Welthandballer Matthias Gitzel, der mit 7 Toren bester Füchsewerfer war. Die Füchse Berlin bleiben damit an der Tabellenspitze der Handball-Bundesliga. Knapp vor dem SC Magdeburg, der ein Spiel weniger absolviert hat.
Deutlicher war der Sieg von Alba Berlin in der Basketball-Bundesliga gegen Hamburg. Nikolaus Hillmann.
Knapp 3 Viertel lang war es ein spannendes, ausgeglichenes Spiel. Aber am Ende gewinnt Alba Berlin zu Hause gegen Hamburg doch deutlich mit 85-65. Viel Tempo von Beginn an vor rund 8000 Zuschauern, aber auch viele Fehler auf beiden Seiten, schlechte Verteidigung. Deswegen eigentlich viele Punkte weniger aus der Distanz, weil beide Mannschaften schlecht von jenseits der 3-Punkte-Linie trafen. Zur Pause knappe Führung für Berlin 40-37. Gegen Ende des dritten Viertels wurde der Vorsprung größer. Alba nun mit 10 Punkten vorne. Die Hamburger ließen nach, trafen nicht mehr so gut und Alba spielte besser in der Defensive, traf vorne auch mal ein paar Dreier. Beste Werfer für Alba Berlin, Tim Schneider mit 24 Punkten. Für die Hamburger traf Seth Hinrichs am besten. Er kam auf 13 Zähler.
Außerdem hat der FC Bayern München mit 99-81 gegen die Bamberg Baskets gewonnen und Ratiopharm Ulm mit 94-60 gegen die Riesen aus Ludwigsburg. In Saarbrücken wird in diesen Tagen Champions League gespielt und zwar beim Tischtennis. Monsieur Dennis Schön über die ersten Halbfinals des Champions League Finals Fours von heute.
Es war ein Halbfinale, wie man es sich bei Borussia Düsseldorf in etwa ausgemalt hatte. Der deutsche Tischtennis-Rekordmeister traf beim Champions League Final Four in Saarbrücken auf den einzigen echten Außenseiter des Turniers, den TTC Wiener Neustadt. Die Österreicher, gleichzeitig einziger nicht-deutscher Halbfinalist, auf dem Papier eigentlich chancenlos, sorgten dennoch zumindest für eine kleine Überraschung. Ivor Bahn schlug Düsseldorfs an 1 gesetzten Anton Schellberg klar mit 3-0 Sätzen. Die deutschen Nationalspieler der Borussia Timo Boll und Dan Kyo gewannen ihre Partien aber ohne Satzverlust. Schellberg machte im 4. Match seinen Ausrutscher wieder gut und holte den nötigen 3. Sieg für die Rheinländer. Durch den 3-1-Sieg steht Borussia Düsseldorf als erster Finalteilnehmer fest. Das Endspiel in der Tischtennis Champions League findet dann am Ostermontag ab 14 Uhr in Saarbrücken statt.
Und das zweite Halbfinalduell, das läuft noch zwischen Saarbrücken und dem TTC Neu-Ulm. Alle jagen den Weltmeister, alle jagen Mathieu van der Poel. Das war das Motto heute bei der Flandern-Rundfahrt im Radsport. Zum 108. Mal ging es quer über die teils sehr schlechten Straßen im Westen von Belgien. Vor allem nach dem Sturz von seinem Konkurrenten Wout van Aert in dieser Woche war der Niederländer van der Poel der große Favorit auf den Sieg bei dem Frühjahrsklassiker. Ja, und er ist dieser Rolle am Ende auch gerecht geworden, denn der Weltmeister holt sich seinen 3. Sieg bei der Flandern-Rundfahrt. Darüber spreche ich jetzt mit Felix Mattes, dem Chefredakteur des Portals Radsportnews.de. Er hat das Rennen heute verfolgt. Herr Mattes, wie dominant war denn dieser Sieg von Mathieu van der Poel heute?
Ja, war schon dominant, aber wie das immer so ist, je nachdem, wie sie am Ende, mit welchen Abständen sie am Ende ins Ziel fahren, die sagen oft nicht genau das aus, was das Rennen auch gezeigt hat, weil die Art und Weise, wie er weggefahren ist, das war auch ein bisschen mit Glück behaftet, weil es dort am Koppenberg 45 Kilometer vor Schluss auf dem Kopfstand fast extrem rutschig war und ja, er vorne gefahren ist und hinter ihm fast alle vom Rad mussten und weggerutscht sind. Und dann hat man natürlich schnell eine große Lücke.
Dahinter war es dann ja richtig spannend. Also ich meine, Van der Poel, der konnte sein Fahrrad sogar über die Ziellinie heben, weil er durchaus Vorsprung hatte. Dahinter wurde dann gesprintet um die Plätze. Und am Ende ist Nils Polit, der Deutsche, auf dem 3. Rang gelandet. Dabei ist er eigentlich erst als 4. über die Linie gefahren gewesen. Was war da los? Warum ist er am Ende doch noch auf dem Treppchen gelandet?
Ja, Polit ist der Sprint um den 2. Platz hat auf der linken Straßenseite begonnen und Polit war hinter Michael Matthews, dem Australier, und der ist dann nach rechts rübergezogen. Polit wollte rechts an ihm vorbei und der Platz ist ausgegangen, weil Matthews immer weiter rechts rübergezogen ist. Und das ist im UCI-Reglement quasi ein irregulärer Sprint. Man darf nicht die Linie, wenn man den Sprint erstmal gestartet hat, zu sehr verlassen. Und dadurch wurde Matthews ans Ende der Gruppe zurückversetzt und wurde das aufgerückt vom 4. auf den 3. Platz.
Das heißt, Matthews wurde quasi disqualifiziert, zumindest in Teilen.
Genau, ja, also Disqualifikation wäre ganz raus. Er ist jetzt in dem Fall dann 10. oder 11., weil die werden dann zurückversetzt ans Ende der Gruppe. Das so Distanzierung nennt man das letztendlich in der Fachsprache.
Okay, ich habe es eben gerade in der Anmoderation schon angedeutet. Einer der weiteren großen Favoriten auf diesen Sieg heute bei der Flandern-Rundfahrt war gar nicht dabei, Wout van Aert. Der ist nämlich in dieser Woche ziemlich schwer gestürzt gewesen beim Radrennen quer durch Flandern. Wie stark verändert der Ausfall vom stärksten Konkurrenten bzw. von Wout van Aert die Flandern-Rundfahrt und die Taktik in dem Rennen heute?
Ja, das ist im Nachhinein schwer zu sagen und das ist überhaupt, wenn man es halt nicht gesehen hat, wie es gewesen wäre, wenn, ist es halt sehr schwer zu sagen, was natürlich passiert wäre. Zumal Van der Poel auch in den letzten Rennen schon sehr stark wirkte und ich glaube auch mit Van Aert der stärkste gewesen wäre. Ist auch nicht nur Van Aert ausgefallen, auch noch Jasper Stuyven, also von den beiden besten Klassiker-Teams eigentlich, Wismar mit Van Aert und Lidl Trek mit Stuyven, sind zwei wichtige Männer ausgefallen. Ein anderer Petersen war noch angeschlagen, also letztendlich die größten Konkurrenten waren eben nicht da oder angeschlagen. Das hat Van der Poel mit Sicherheit geholfen. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass es ziemlich genauso ausgegangen wäre, wenn sie alle da gewesen wären, nur halt mit anderen Fahrern auf den Plätzen 2, 3 und so weiter und so fort. Van der Poel muss halt in dem Fall dann ein bisschen anders agieren. Ich glaube, man weiß gar nicht, ob es einfacher gemacht hat, weil so die Breite der Konkurrenten, die auf einem Level sind, hinter ihm viel größer war und deswegen schwieriger zu kontrollieren.
Van Aert, der hat sich ja unter anderem Rippen und ein Schlüsselbein gebrochen. Eigentlich wollte er beim Giro d'Italia heute in diesem Frühjahr auch angreifen. Ist sein Frühjahr dadurch jetzt komplett gelaufen oder kommt er nochmal zurück?
Ja, ist schwer zu sagen. Also Brustbein ist auch noch betroffen. Und ob der bis zum Giro wieder, also ich sehe das eigentlich ehrlich gesagt nicht. Man weiß es nie, Profisportler heilen manchmal sehr wundersam schnell. Aber ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass er beim Giro zumindest in einer sehr guten Form am Start steht. Vielleicht kriegt man ihn irgendwie so zusammengeflickt, dass er da fährt, aber ich weiß nicht, ob das dann wirklich hilfreich ist. Also ich würde das eher abhaken in die Richtung. Allerdings muss man ja auch sagen, Van Aert war jetzt kein Giro-Gesamtsiegskandidat. Von daher ist es jetzt, was das angeht, glaube ich, nicht so ein krasser Einschnitt für den Giro d'Italia.
Schauen wir nochmal auf die Saison insgesamt, wie sie bisher gelaufen sind. Die Klassiker-Saison, die ist jetzt zur Hälfte vorbei, auch die ersten Rundfahrten. Vor der Saison hat es ja viele Veränderungen gegeben. Stars haben das Team gewechselt. Wie ist dieses Radsport-Frühjahr bisher zu bewerten? Wer hat sich bewährt und wer muss vielleicht noch ein bisschen arbeiten?
Ja, man muss eigentlich sagen, dass sich gerade die großen Stars eigentlich fast alle ziemlich gut bewährt haben. Also es ist ziemlich beeindruckend, wie gerade so Fahrer wie Tadej Pogacar, der dieses Jahr den Giro gewinnen will und danach die Tour noch in Angriff nehmen will, oder wie Vingegaard, der Toursieger, die ja fast unschlagbar bisher agieren in den Rennen, in denen sie fahren, genauso wie eben Van der Poel. Wo es noch so ein bisschen hängt, ist zum Beispiel bei Primoz Roglic, der ja neu zu Bora Hansgrohe gegangen ist, zum deutschen World Tour Team. Und ja, da lief es bei Paris-Nizza noch nicht so richtig gut. Allerdings ist er bisher auch nur Paris-Nizza gefahren. Der steht ab morgen bei der Baskenland-Rundfahrt in Spanien am Start, trifft dort auf Vingegaard, trifft dort auf auch Remco Evenepoel, der auch sehr gut in die Saison gestartet ist. Da wird es jetzt auch nochmal richtig spannend und da muss man sehen, wie Roglic da jetzt zurechtkommt, weil das ist, glaube ich, so bisher, wenn man von einer Enttäuschung sprechen will, die von den großen Namen vielleicht die einzige.
Schauen wir nochmal zu den Frauen, zum Frauenradsport. Auch da hat heute die Flandern-Rundfahrt stattgefunden. Was war das für ein Rennen?
Ja, relativ ähnlich wie das der Männer, wenn man vom neuralgischen Punkt am Koppenberg ausgeht, weil auch dort haben einige der wichtigen Favoritinnen dann gestanden, beziehungsweise mussten dann laufen. Lotte Kopecky, die Weltmeisterin, Demi Vollering, die Tour de France-Siegerin, und waren dann eben in der Verfolgergruppe. Nur ist dort eben nicht eine alleine weggefahren, wie bei den Männern Van der Poel, sondern dann gab es dort schon noch eine größere Gruppe vorne mit einigen Mitfavoritinnen. Und am Ende gewinnt eine, die dort vorne auch drin war. Elisa Longo-Borghini gewinnt im Sprint aus einer Dreiergruppe mit einer Teamkollegin, Shirin van Anrooy, und der Polin Kasia Niewiadoma vom deutschen World Tour Team Canyon SRAM aus Leipzig. Die ist Zweite geworden.
Das waren Informationen von Felix Mattes, dem Chefredakteur von Radsportnews.de. Vielen Dank für das Gespräch und die Informationen. Heute ist Ostersonntag. In vielen Kirchen dürfte das einer der wenigen Tage sein, an denen wieder halbwegs viel los ist. Die Fußballstadien haben aber kaum Probleme, Anhänger anzulocken. Es gibt Fußballfans, für die gehört der Weg in das Stadion ja fast so fest zum Leben wie der sonntägliche Gang in die Kirche. Aber verdrängt der Fußball die Kirche? Ist er eine Art Ersatzreligion? Darüber diskutieren unter anderem Leonid Krager, Geschäftsführer der jüdischen Gemeinde Dortmund und der Vorsitzende von Maccabi Bochum, und Klaus Pfeffer, bischöflicher Generalvikar im Bistum Essen und Fan des FC Schalke 04 im Deutschlandfunk. Sportgespräch.
Dann haben wir vielleicht als Kirchen, Synagogen oder wie auch immer, aber auch Verantwortung abgegeben, wenn der Lebensinhalt dann nicht von der Kirche oder von anderen ethischen Fragen geprägt ist, sondern vom Fußball. Ne? Also dann haben wir unseren Job auch vielleicht nicht gemacht. Weil da sehe ich auch die Gefahr, was sind das für Vorbilder? Also ich bin auch Fußballspielern tatsächlich etwas kritisch, weil wenn jemand sagt in einem Interview heute, ich würde nie nach Bayern gehen, und morgen unterschreibt er dort, ne, da kennt man den einen oder anderen vielleicht, dann sind das auch die falschen Vorbilder für die Kinder. Also was bedeutet Ehrlichkeit? Also das Geld regiert die Welt, was wird alles vorgelebt? Ne? Und dann, also für uns als Religionsvertreter, ich bin zwar nur weltlich angestellt, aber ich finde das schon problematisch aus der Sicht der Religionen, weil wir geben das an die falsche Religion ab, an falsche Vorbilder ab.
Ja, würde ich teilen. Ich würde es vielleicht anders formulieren. Ich glaube, ich kann jetzt nur auch für meine Kirche sprechen, wir müssen uns schon die Frage gefallen lassen, was haben wir über Jahrzehnte, vielleicht schon viel länger, versäumt, um die Inhalte unseres Glaubens so zu vermitteln, dass es noch anpassungsfähig ist für die Menschen der heutigen Gesellschaft, der heutigen Generation. Wir stehen halt eben auch innerhalb unserer Religion, auch von den Inhalten her, oft noch auf einem Stand, der liegt noch weit weg in der Vergangenheit. Und von daher finden viele Menschen da keinen Zugang, oder zumindest machen sie nicht die Erfahrung, dass das was mit ihrem Leben zu tun hat. Bis hin zu der Art, wie wir manchmal so unsere, oder nicht nur manchmal, sondern insgesamt oft auch unsere Rituale feiern. Da müssen wir in der Tat sehr selbstkritisch sein.
Zwischen Halbzeit und Heiligtum, eine Suche nach den Fußballgöttern im Ruhrgebiet. Das ist das Thema des Deutschlandfunks Sportgesprächs heute Abend. Es ist eine Aufzeichnung einer Diskussion, die mein Kollege Matthias Friebe im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund geführt hat. Und mit dabei sind neben Krager und Pfeffer auch Carsten Haug, Pastoralreferent an der BVB Gründerkirche, und Sarah Rautert, Religionswissenschaftlerin am Zentrum für religionswissenschaftliche Studien der Ruhr-Uni Bochum. Und damit entlasse ich Sie in diesen Osterabend. Wenn Sie feiern, wünsche ich Ihnen noch ein sehr schönes Osterfest. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und empfehle Ihnen Sport am Feiertag morgen Abend um 19.10 Uhr. Es wird eine Themensendung zum Thema der Deutschlandfunk Denkfabrik. Es könnte so schön sein. Wie gestalten wir die Zukunft von morgen? Bis dahin bin ich Christian von Stülpnagel und wünsche Ihnen einen schönen Abend.